Alle reden heutzutage von der Unterdrückung der Frau. Sind die Männer etwa frei? Fühlen sie sich weniger unterdrückt, weil sie mehr Lohn für die gleiche Arbeit bekommen? Oder weil es neben Gastarbeitern und Minderheiten die Frauen sind, die die schlechteste und dreckigste Arbeit machen? Je länger ich der Debatte über Sexismus zuhöre, so mehr wachsen meine Zweifel. Diese Debatte wird von der Frauenbewegung getragen und in den amerikanischen Kirchen mit großer Leidenschaft geführt. Sexismus ist neben dem Rassismus und der klassenmäßigen ökonomischen Unterdrückung eines der wichtigsten Themen innerhalb der ökumenischen Bewegung heute. Unter Sexismus versteht man wörtlich genommen, dass ein Teil der Menschen aufgrund ihres Geschlechtes ausgebeutet, vergewaltigt, unterdrückt und diskriminiert werden. Praktisch handelt es sich aber um die Unterdrückung der Frau in der von Männern gemachten und beherrschten Gesellschaft. Aber gibt es nicht auch einen umgekehrten Sexismus, also eine geschlechtsspezifische Unterdrückung des Mannes? Sind Männer wirklich frei? Ich möchte hier nicht auf die politischen und ökonomischen Formen der Unterdrückung eingehen, unter der die Mehrzahl der Menschen leiden. Das ist die Unterdrückung am Arbeitsplatz. Die Industrienationen haben es fertiggebracht, das Leben der meisten immer mehr zu entleeren, weil die Grunderfahrung menschlicher Arbeit, nämlich gemeinsam mit anderen etwas zu planen, zu schaffen und zu verteilen, das allen zugute kommt, für die meisten Leute gar nicht mehr existiert. Was, für wen, mit welchen Materialien und mit welchen Energien, zu welchem Zweck produziert wird, wie die Organisation, Verwaltung und Verteilung geregelt werden, ist außerhalb der Kontrolle der meisten von uns. Wir werden nicht gefragt, ob wir so viel Schuhe, Autos, Süßigkeiten oder Panzer brauchen. Der Profit regelt die Produktion. Unter Unterdrückung verstehe ich, dass unsere wichtigsten Lebensaktivitäten, das, was wir 8 Stunden am Tag oder länger tun, fremdgesteuert und nicht selbstbestimmt sind. Innerhalb dieser umfassenden Behinderung des Lebens, die im Berufsleben auftritt, sind Männer nicht schlechter dran als Frauen, eher besser. Und doch gibt es eine spezifische Unterdrückung des Mannes. Es ist eine kulturelle Angelegenheit, die in Freizeit und Familie stattfindet, sozusagen fein verteilt. Auch innerhalb dieses Bereiches werden Männer und Frauen an der Erfüllung ihrer Bedürfnisse gehindert, aber auf sehr verschiedene Weise. Und das ist, was in die Sexismusdebatte mit hineingehört. Ist das Wort Unterdrückung innerhalb dieses Bereiches auf Männer anwendbar? Eine Schwierigkeit, die ich sehe, liegt darin, dass für die unterdrückten Männer es schwer ist, den zugehörigen Unterdrücker auszumachen. Sind es die Frauen, die die Männer an der Entfaltung ihrer Möglichkeiten hindern, sie benachteiligen und von der Erfüllung ihrer Bedürfnisse abhalten? Sind es die Männer selber? Oder gibt es da eine Verschwörung, die verhindern soll, dass Männer Menschen werden? Braucht die Gesellschaft verkümmerte, teilentwickelte Männer, um zu funktionieren? Ist das die Kehrseite des Sexismus? Ich fürchte, ja. All diese Fragen im Hinterkopf behaltend, will ich von einem Fall ausgehen. Vor kurzem besuchte mich ein junges Mädchen, um über ihre Schwierigkeiten zu sprechen. Sie lebt seit einem halben Jahr mit ihrem Freund zusammen, im Allgemeinen ganz harmonisch, wie sie sagt, aber nicht im Sexuellen. Sie kommt in der Beziehung nicht zum Orgasmus, obwohl sie selber durch Masturbation weiß, dass sie dazu fähig ist. Ich stellte 2 einfache Fragen. Sprecht ihr darüber? Und dann, weiß sie das überhaupt? Die Antwort war beides Mal verneinend. Beide jungen Leute, mir flüchtig bekannt, wirken normal. Gesellschaftlich angepasst und unauffällig. Normal scheint mir auch, dass sie über wesentliche Dinge nicht miteinander sprechen. Normal ist wohl auch, dass der junge Mann nichts weiß oder nichts wissen will und niemanden fragt. Es war das junge Mädchen, das zu mir kam. Ich verlasse das Beispiel und versuche, diesen normalen jungen Mann zu beschreiben, wobei ich weniger seine psychische Geschichte als die sozialen Bedingungen des Typs im Auge habe. Ich würde ihn nennen teilentwickelt, behindert, eingeengt und in diesem Sinne unterdrückt. Was ihm fehlt, sind die Fähigkeiten wahrzunehmen und zu kommunizieren. Er funktioniert übrigens gut in seinem Betrieb, aber das ist auch alles. Ich will ihn beschreiben unter drei Hinsichten: in seinem Verhältnis zu seinem Körper, in seinem Verhältnis zu den eigenen Gefühlen und im Verhältnis zu den eigenen Wünschen. Er gehört zu den vielen Männern, die kein Verhältnis zum eigenen Körper entwickelt haben, auch wenn sie sportlich und sexuell aktiv sind. Er kennt seinen Körper nicht. Die Sprache des Körpers ist bei ihm unterentwickelt. Er teilt sich nicht mit durch Bewegung, Gesten, Veränderung der Haut. Er tanzt nicht. Er hat kein körperliches Verhältnis zu Kindern. Er lässt sie nicht reiten, klettern und fliegen. Er spielt nicht spontan mit seinem Körper. Es kommt ihm nicht in den Sinn, ein Hund oder eine Lokomotive zu sein. Um eine anthropologische Unterscheidung aufzugreifen: er ist nicht Leib, er hat nur einen Körper, den er benutzt. Daher wirkt er auch immer kleiderlos, obwohl bekleidet. Man weiß nie, was er anhatte. Man kann die Kleider als eine manifest gewordene Sprache des Körpers auffassen. In der bloß instrumentellen Beziehung zur Kleidung findet daher die Verleugnung des Körpers noch einmal statt. Der normal unterdrückte Mann hat keinen Spaß am Verkleiden. Zu Karneval fällt ihm nichts ein. Er muss seine Frau oder Freundin fragen. Er hat auch keinen Spaß am Neusein, am sich verändern und am Versteckspielen. Es dürfte klar sein, dass diese Körperlosigkeit der meisten Männer in unserer Kultur nicht freiwillig gewählt wurde. Sie wird mit den gesellschaftlichen Rollen anerzogen. So wie das ausstaffierte Weibchen der Kosmetik- und Textilindustrie nur Körper zu sein hat, so ist entsprechend der Mann nur Besitzer von Körpern, den eigenen eingeschlossen. Er lebt nicht in und mit seinem Leib. Es ist anzunehmen, dass diese erzwungene Körperfeindschaft mit einer anderen Form der Unterdrückung zusammenhängt, nämlich der von homosexuellen Beziehungen. Wenn die Gesellschaft den Menschen nicht erlaubt, ihr eigenes Geschlecht zu bejahen, wenn Homosexualität mit massiven oder subtilen Methoden unterdrückt wird, so arbeitet sich gleichzeitig die Maschinisierung der Leiblichkeit heraus, die Beobachter aus der dritten Welt so typisch für die weiße männliche Kultur halten. Ich treffe hier immer wieder auf Studenten in schönen Kleidern aus Afrika kommend oder aus Lateinamerika, die sich über die Männer in unserer weißen Kultur wundern. In diesem Sinn ist der normale Heterosexuelle ein Opfer der Unterdrückung, die den Abweichenden angetan wird. Er darf keinen Leib haben, weil er anderen nicht gestattet, leiblich anders zu sein, weil er das andere nicht zulässt außerhalb seiner selbst, verbietet er auch sich selber, andere und neue Möglichkeiten zu entdecken. Zum Idealbild des Mannes in einer Unterdrückungsgesellschaft gehören Heterosexualität und Körperfeindlichkeit. Homosexuelle Männer haben oft einen ganz anderen Umgang mit ihrem eigenen Körper. Sie gehen anders, sie bewegen sich nicht nur unter der Diktatur der Zwecke. Ihr Leib ist nicht nur eine Maschine, die gefüttert und geölt werden muss. Es ist ein Element des Lebens. Viele Frauen, ich auch, fühlen sich von homosexuellen Männern besonders angezogen. Das mag sicher eine Reihe von Gründen haben. Aber einer ist wohl die Abwesenheit einer spezifisch männischen Verleugnung des Körpers. Wenn man nicht in seinem Leib wohnt, sondern die Körpermaschine nur benutzt, so ist man auch nicht in Kontakt mit seinen eigenen Gefühlen. Das ist ein zweites Charakteristikum des verarmten, unterentwickelten Mannes. Ich meine damit nicht, dass Männer emotional zu kurz gekommene Wesen sind, obwohl man sich dieses Eindrucks manchmal schwer erwehren kann. Das Schreckliche und weit Verbreitete ist, dass sie so oft keine Beziehung zu ihren eigenen Gefühlen haben. Angst, Spannung, Scham, Stolz, Freude, es ist alles da, aber wie hinter Schleiern. Man spricht nicht darüber. Man lässt es nicht an sich heran und folglich nicht aus sich heraus. Die verbleibenden Ausdrucksformen der Gefühle wirken darum meist sehr unvermittelt, jäh, explosiv und sehr oft äußerst komisch. Der plötzlich lostobende Familienvater. Er drückt nicht nur aus, wie ausgelaugt und gedemütigt er vom Arbeitsalltag ist. Er hat auch nie gelernt, seine Gefühle mitzuteilen. Gefühle werden nicht kommuniziert. Darum sind Männer oft hilflos, wenn sie von ihnen überflutet werden. So wie ein Junge, ein Deutscher zumal, nicht weint, so lernt auch ein Mann nicht mit seinen Gefühlen umzugehen, sich über sie klar zu werden und sie zu artikulieren. Ich kenne viele Männer, Intellektuelle vor allem, die fast keine Sprache für ihre Gefühle haben, emotionale Analphabeten. Mag sein, dass der junge Mann, von dem wir ausgingen, sogar spürt, dass da etwas nicht stimmt in seiner Beziehung, aber er hat nie gelernt, mit seinen Gefühlen zu leben. Er hat keine Sprache entwickelt, die über die technische seines Alltags hinausginge. Die Sprache ist für ihn genauso eine Maschine, die er benutzt, wie er den Körper bedient. Sie ist nichts Lebendiges. Nichts an dem und mit dem man arbeitet und weiterkommt. Die Redensarten wie, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich meine, ich denke, mir fehlen die Worte. Solche Redensarten sind eher Frauen zur Hand als Männern. Der normal unterdrückte Mann kommt gar nicht auf den Gedanken, dass ihm etwas fehlen könnte. Dass es etwas geben könnte, das wichtig wäre, jetzt gesagt zu werden. Studentinnen benutzen solche Redensarten oft im Übermaß, während sie meist unter der Würde von Studenten sind. Das wird natürlich in der sexistischen Gesellschaft den Frauen zum Nachteil ausgelegt, als Unklarheit, Unschärfe, leeres Gerede abgetan. In Wirklichkeit ist Suchen ein lebendiger Umgang mit Sprache und nicht Wiederholung von schon Gewusstem. Wir verfertigen die Gedanken allmählich im Reden, wie Heinrich von Kleist gesagt hat. Aber die meisten Männer verfertigen überhaupt nichts, sondern reproduzieren, was in sie hereingestopft worden ist. Daher die geradezu tödliche Langeweile in der von Männern beherrschten deutschen Universität. Man könnte sich eine befreite Gesellschaft denken, in der Männer und Frauen an diesem großen Abenteuer, mehr Sprache zu gewinnen, beteiligt sind. Und in der alle versuchen, die gegebene Sprache zu transzendieren. Dieser Versuch erscheint wie einer, dem sprachlosen Meer Land abzugewinnen und mehr Land zu gewinnen, sodass wir für mehr und mehr Dinge, die heute noch unaussprechlich sind, Sprache finden werden. Dies ist ein Produkt gemeinsamer Arbeit, aber zurzeit werden die Männer verhindert, an diesem großen humanen Abenteuer teilzunehmen. Damit bin ich beim dritten Merkmal einer Beschreibung des verarmten Mannes. Er hat auf eine schreckliche Weise seine Wünsche verraten und verkauft. Seine bewussten Wünsche sind zu der maschinenhaften Banalität zusammengeschrumpft, die seine Bewegungen und sein Sprechen charakterisiert. Die Gesellschaft hat ihn dazu erzogen, nicht nur keine Gefühle zu zeigen, sondern auch sich selber abzuschneiden von jeder Art Transzendenz dessen, was ist. Er tanzt nicht, er weint nicht, kann man sich etwa vorstellen, dass er betet, es wäre zum Lachen. Clemens Brentano sagt in einem Aufsatz aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts über den Philister vor, in und nach der Geschichte, über diesen Prototyp des unterdrückten Mannes, dass er nie gewünscht habe, auf einem Seil zu tanzen. Das bedeutet, er kann nicht transzendieren, was ist. Er wünscht überhaupt nicht, er kann nur sein, wie Brentano sagt. Die romantische Kritik am Rollendruck und den bürgerlichen Schablonen für männisches Verhalten ist heute im Zuge der Frauenbewegung wieder aktuell. Die Romantiker haben sehr gut verstanden, dass der Kampf für die Emanzipation der Frauen auch der Kampf für die verarmten und verkrüppelten Männer sein muss. Der Kampf für die umfassende Bildung von Frauen schließt den für die emotionale Alphabetisierung der armen emotionalen Analphabeten, die die Männer meistens sind, ein. Auch heute wollen Frauen nicht nur den gleichen Anteil vom ganzen Kuchen, sie bilden sich vielmehr ein, dass noch ganz andere Kuchen gebacken werden können als die derzeitigen. Insofern arbeitet die Frauenbewegung selbst in ihren verrücktesten Spielarten an der Transzendierung gegebener Vorschriften, was wünschbar sei. Und gerade diese Entfesselung der Wünsche ist es, die für den normal unterdrückten Mann so bedrohlich wirkt. Der Rollendruck, der die Frau auf ganz andere Weise beschädigt, nimmt auch dem Mann die Möglichkeit der eigenen Weiterentwicklung, sodass er, wie im eingangs erzählten Beispiel, Sprache, Aufmerksamkeit, Zärtlichkeit und die Fähigkeit, sich in seinen Wünschen zu transzendieren, verlernt hat. In seinem Verhalten verbietet er auch dem Mädchen alles das, was ihm fehlt. Er will sie in der Rolle sehen, die seiner komplementär ist. Sie soll den Körper, den er verleugnet, als Instrument benutzen. Die Ratio, die er als Instrument benutzt, soll sie verleugnen. Die rational verarmte Frau gehört zum emotionalen Analphabeten. Während meiner Schüler- und Studienjahre kriegte ich immer wieder zu hören, ich sollte aufhören, Platon und Kierkegaard zu lesen, weil ich sonst nie einen Mann mitkriegte. Die klugen Typen, die mir das rieten, sind heute in gut bezahlten Positionen und haben die Frauen zur Hand, die sie verdienen. Man könnte unsere Kultur als technokratischen Machismo beschreiben. Machismo ist ein unübersetzbares spanisches Wort für die Kultur des Macho, des männischen Mannes, dessen Beziehung zu Frauen auf Überlegenheitsgefühlen, Herrschaft und Unterwerfung aufgebaut sind. Das machistische Ideal ist in katholischen Ländern ausgebildet worden. Es sichert die absolute Vorrangigkeit des Sohnes vor der Tochter, die sexuellen Freiheiten und Erlaubnisse des Mannes gegenüber der Frau vor, in und außerhalb der Ehe und die männliche Verantwortungslosigkeit den Kindern gegenüber. Vor kurzem fand ich eine italienische Sexfibel für kleine Kinder, in der die Entstehung des neuen Lebens in Pflanze, Tier und Mensch in Bildern dargestellt ist. Die Broschüre ist von der Kommunistischen Partei Italiens herausgegeben und ganz ausgezeichnet, bis auf einen Punkt. Als Pietro und Maria heiraten, erwarten sie nicht ein Kind, sondern gleich einen Sohn, der dann auch programmgemäß eintrifft. Ich spreche hier nicht über das kleine Mädchen, das so programmiert wird, im Bewusstsein, die Zweite zu sein, aufwächst. Ich spreche über den kleinen Jungen, dem die Mutter das Bilderbuch zeigt. Was soll er denken? Dass er erwartet und geliebt, seine Schwester höchstens angenommen wird? Welche Folgen hat dieser unbewusste Machismo für ihn? Und wie, wenn sich dieser Machismo mit der protestantischen Arbeitsmoral zu einem neuen Kulturmuster verbindet? Dann hat man ungefähr die Rollenbreite, die für den Mann gesellschaftlich zur Verfügung steht. Der beste, der männlichste Mann ist der orthodox-heterosexuelle, der zum Herrschen und Nehmen erzogen wird. Er singt nicht, er stammelt nicht. Sein Bedürfnis nach Ordnung und Herrschaft hat das nach Vereinigung und Kreativität längst aufgezehrt. Er ist arbeitsfähig und Freud würde ihn wohl auch liebesfähig nennen, sofern er nicht an Impotenz leidet. In Wirklichkeit kann man aber das, was er tut und erlebt, keineswegs mehr mit den altmodischen Wörtern arbeiten und lieben bezeichnen. Er versteht gar nicht, warum die Frau an seiner Seite unglücklich ist. Sein Machismo lässt die Vermutung, dass es an ihm liegen könnte, nicht zu. Seine Unterdrückung ist seine Verarmung, der Verlust seiner reichen menschlichen Möglichkeiten. Vielleicht gibt es keinen Bereich, in dem die Verarmung des Mannes so selbstverständlich funktioniert wie in dem der Religion. Er ist mit unbezweifelter Selbstverständlichkeit irreligiös und von wesentlichen Erfahrungen der Menschheit abgeschnitten. Kirche ist Weibersache. Der unterdrückte Mann dieser Kultur betet nicht. Er hat die expressive Sprache auch hier verloren. Er hat den Traum und die Hoffnung auf das Land, wo der Löwe neben dem Lamm weidet, verraten. Solche Träume gehören nicht zu seiner Welt. Der protestantisch Erzogene empfindet die katholische Priesterkleidung als weibisch. Die vorgeschriebene Religionslosigkeit erlaubt ihm nicht, ein Verhältnis zu Christus zu finden, vielleicht weil in Christus zu viel von dem lebt, was er verleugnet. Die meisten bildenden Künstler haben Jesus weibliche Züge mitgegeben. Diese Künstler wollten den Menschen, dessen Gestalt das Bild Gottes so klar spiegelt, nicht zum Mann verkürzen. So näherten sie sich dem Androgynen-Mythos der Einheit der Geschlechter. Ich weiß nicht, ob Jesus ein Feminist war, wie man hierzulande oft hört, aber dass er heute einer wäre, der im Widerspruch zum Kult des Männischen steht, ist außer Frage. Er zog mit anrüchigen Frauen herum, er sprach mit ihnen, was unter der Würde eines Rabbi war. Frauen waren die ersten Zeugen seiner Auferstehung und die ganze Sache wurde auch prompt als Weibergeschwätz abgetan. Gibt es eine Verschwörung gegen die Versuche der Männer, Menschen zu werden? Ich vermute, es ist die Verschwörung, die uns alle auf mehr, schneller, größer trimmt. Die kulturelle Verarmung des Mannes, wobei ich Arbeiter, Angestellte und Intellektuelle in einen Topf werfen möchte, ist eine Voraussetzung, die unser System braucht, um zu funktionieren. Insofern ist die Vertreibung von Philosophie und Poesie, Musik und bildender Kunst aus unseren Schulen nur konsequent. Gibt es Ansätze zur Befreiung des Mannes aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit und Verarmung? Ich bin skeptisch den Hoffnungen gegenüber, die eine kulturelle Befreiung unabhängig von politisch-ökonomischer sehen. Das bedeutet aber nicht, dass nicht schon heute an der kulturellen Front gekämpft werden müsste. Die Befreiung der Männer kann nur eine Sache der Männer selber sein. Sie müssen selber sehend werden und die Rollenzwänge, die ihnen ihr Verhalten als natürlich oder männlich vorschreiben, zu durchschauen lernen. Dass es in den Vereinigten Staaten hier Männergruppen gibt, die nach dem Vorbild der Frauenbewegung Bewusstsein bilden und sich politisieren im Medium persönlicher Erfahrung, dass es neue Lebensstile gibt, die die alte Rollenverteilung radikal ändert, ist ein hoffnungsvolles Zeichen. Ich will mit ein paar persönlichen Bemerkungen schließen. Die Angst, persönlich zu werden und der Umstand, dass ich das Gefühl habe, mich dafür entschuldigen zu müssen, ist natürlich auch ein oppressives Erbteil mir anerzogen in einer Männeruniversität. Als ich mein viertes Kind bekam, wünschte mir eine feministische Freundin ein Mädchen. Ich hätte eigentlich nach zwei Töchtern lieber noch einen Jungen gehabt. Der Wunsch dieser Freundin irritierte mich sehr und brachte mich zum Nachdenken. Heute bin ich froh, dass es ein Mädchen wurde. Die Erziehung der eigenen Kinder gegen die Gesellschaft und in der Gesellschaft oder in der Welt und nicht von der Welt, um es biblisch zu sagen, ist eine Aufgabe, vor der ich immer wieder ratlos sitze. Das Wichtigste kann man vielleicht so formulieren. Wie kann man einem Kind das unbeirrbare Gefühl der menschlichen Würde übermitteln? Wie kann man den Stolz, ein Mensch zu sein, lehren? Wie kann man machen, dass Kinder lernen, das Leben zu lieben, sodass sie es loben, schaffen und beschützen werden? Angesichts dieser wesentlichen Fragen finde ich es ein klein bisschen leichter, Töchter zu erziehen als Söhne. Meine Töchter werden wahrscheinlich noch ähnliche Erfahrungen machen müssen wie ich. Sie werden benachteiligt, übergangen, nicht ernst genommen werden. Sie werden, um ein Beispiel zu geben, als Journalistinnen weiter für die Familienseite schreiben dürfen. Aber diese unsere unmittelbar erfahrene sinnliche Unterdrückung ist eine produktive Kraft, die uns mit denen verbindet, die weit schlimmere Unterdrückungen erfahren und die wie wir auf Befreiung hoffen und an ihr arbeiten. Ich denke an die Völker der Dritten Welt. Die Gefahren auf der anderen Seite, denen mein Sohn ausgesetzt sind, sind schwerer zu bekämpfen, weil sie mit gesellschaftlicher Anerkennung, Erfolgserlebnissen und Bestechung einhergehen. Insofern finde ich es für ihn noch schwerer, ein Mensch zu werden. Meine jüngste Tochter, die eben erwähnte, 6 Jahre, hat vor kurzem ein Gebet verfasst. Die beiden letzten Zeilen heißen: "And I hope the Lord is happy and the people are happy too." Und ich hoffe, Gott ist glücklich und die Leute sind auch glücklich. Darunter hat sie Gott gemalt. Es ist eine tanzende Gestalt mit ausgebreiteten Armen. Mitten auf dem blauen Rock steht Gott. Es ist eine Frau und sie tanzt. Der befreite Mann, wenn es ihn geben wird, wird diesen Gott lieben.